Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen. Gepriesen seist du, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns, mitten unter uns. Und ich gebe dir alle Ehre, allen Lobpreis, alle Anbetung. Danke. Danke für deine große Güte. Danke für deine große Güte. Ich wollte heute Morgen mit euch ein paar Gedanken tauschen, und zwar bezüglich Stolz. Kennst Stolz? Sagt dir das Wort was? Stolz? Manchmal hören wir Eltern sagen, ich bin so stolz auf dich. Wir sind stolz auf unsere Kinder, stolz auf unsere Enkel, stolz auf seine Gemeinde, stolz auf seinen Geliebten oder die Geliebte, die man heiraten will. Also Menschen sagen oft, oh, ich bin voll stolz drauf. Also es gibt also guten Stolz, aber es gibt genauso auch negativen Stolz. Also wenn wir in der Bibel von Stolz lesen, dann ist ja stolz sein nicht gleich stolz sein. Also ich bin stolz auf jemand. Boah, ich bin richtig stolz auf dich, du hast das richtig super hingekriegt. So, das ist ja positiv. Aber die Bibel zeigt auch Stolz im Negativen. Im Negativen. Das Wort Stolz an sich kommt von widerstehen, sich widersetzen. Antistemi heißt das. Antistemi, das kommt von Anti und von Histemi. Antistemi, Anti ist, wir kennen das Wort Antichrist. Antichrist ist für uns meistens so gegen. Im Griechischen ist Anti nicht gegen etwas sein, sondern sich anstelle von etwas setzen. So, Antichrist bedeutet zum Beispiel nicht, dass er gegen Christus an sich agiert, sondern Antichrist heißt, er setzt sich an die Stelle von Christus. Er sagt, er ist der Richtige, er ist das Bessere. Anti ist also nicht gegen, sondern anstelle von, gegenüber oder anstelle von. Also Antisteme ist gegenüber anstatt. Und die Bibel sagt, Stolz ist, wenn wir uns in Position setzen oder auch vielleicht hineinwünschen. Es beginnt meistens in unserem Herzen. Wir wünschen uns in Positionen hinein, die uns zum Beispiel nicht zustehen oder weil wir denken, wir sind besser. Stolz beginnt in der Bibel immer im, also Gott sagt, es beginnt immer im Herzen. Es ist nie, dass jemand rauskommt, sondern man fängt an, etwas zu pflegen in sich. Ich weiß nicht, warum der das macht. Ich könnte das viel besser. Ja, ich könnte es besser. Warum muss der Herbert da vorne predigen? Wenn man mich lassen würde, ich könnte es besser. Ja, ich sage immer solchen Leuten dann, komm, mach's, ich setze mich hin, ich höre dir gern zu. Also, ich kann es besser oder ich bin besser als du. Die Schrift sagt, Gott sagt, dass Stolz der Augen und der Hochmut, Hochmut ist wörtlich Aufgeblasenheit des Herzens, das ist die Leuchte eines Menschen, der ohne Gott lebt. Das ist die Leuchte des Gottlosen. Es ist auch interessant, wenn wir in die Bibel schauen, wenn Menschen stolz sind oder Menschen sich über andere erheben, dann ist es immer so, Stolz ist immer so, wenn wir uns erheben und die Schrift sagt, das zieht den Teufel an. Der Teufel liebt es, wenn Menschen stolz sind oder sich für besser halten als andere. Das liebt er, das mag er, weil das ist sein Grundcharakter. Und Gott sagt, etwas, was wir tun können, indem wir uns weigern, Stolz zu haben, Stolz zu pflegen, negativen Stolz, das heißt, uns an die Stelle von anderen setzen zu wollen, weil wir meinen, wir sind besser. Die Bibel sagt, das kann der Teufel nicht aushalten, dann flieht er, dann haut er ab. Weil der Teufel, sein Grundcharakter ist Stolz. Wissen? Dass Gott am Anfang Luzifer geschaffen hat und er war der schönste Engel im ganzen Universum. Die Bibel sagt, es gab keinen schöneren als ihn. Er war gekleidet wie sonst keiner. Also wenn jemand mit Mode sich auskannte, dann war es Luzifer. Und er war der größte Sänger im Universum. Die Bibel sagt, er war der Meister von Musikinstrumenten, er beherrschte sie, er spielte sie, er war ein gewaltiger großer Lobpreisengel. Er erfüllte das Universum und die Erde, über die er gesetzt war, erfüllte er mit Musik. Und dann eines Tages, sagt die Bibel, eines Tages hat er gesagt, ich bin zwar der größte Engel, er war einer der Erzengel und er war der vornehmste. Und eines Tages sagte er sich, warum soll ich nur der höchste Engel sein? Ich will Gott sein. Und dann sagt die Bibel, dass er anfing, eine Revolte unter den Engeln Gottes anzuzetteln. Und er hat es schließlich geschafft, ein Drittel der Engel auf seine Seite zu ziehen. Und dann erschien er mit diesem ein Drittel vor dem Thron Gottes. Und er sagte, Gott, heute übernehme ich die Herrschaft. Du wirst deinen Thron jetzt verlassen. Und ich werde jetzt Gott sein. Und er wollte Gott stürzen. Weil er sagte, ich kann das besser und ich bin auch besser und außerdem, ich kann besser regieren als du, Gott. Und er wollte Gott stürzen. Und dann sagt die Bibel, dann stürzte Gott ihn. Gott schleuderte ihn aus seiner Gegenwart, er ist allmächtig, mit diesen ganzen ein Drittel der Engel. Und die Folge war, dass die Erde zerstört wurde. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass im Anfang, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann steht im zweiten Vers geschrieben, und die Erde war wüst und leer. Das war ist ja nicht richtig übersetzt, das wissen wir aber inzwischen auch. Die Anmerkung in unseren Bibeln heute sagt auch, die wurde. Also im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde wurde Tohu Wabohu. Die Erde wurde wüst und leer. Kennt ihr das, ne? Zu Hause? Du kannst heute nicht zu Besuch kommen. Bei mir ist Tohu Wabohu. Aber das war nicht so schlimm wie da. Die Erde wurde Tohu Wabohu. Die Bibel sagt, dass Gott Luzifer aus seiner Gegenwart schleuderte und von da war er Satan. Die Erde, wenn wir in die Bibel reinschauen, steht in Jesaja und in Jeremia, wird das nochmal aufgegriffen, das Thema, dass die Erde wüst und leer wurde, aber es steht auch geschrieben, Gott, im Anfang schuf er die Erde nicht Tohu. Er schuf sie nicht wüst, sondern er schuf sie bewohnbar zu sein. Und damals, als Gott dann Satan aus seiner Gegenwart schleuderte, in dem Moment traf auch die Katastrophe die Erde. Satan war dort ja zuständiger Engel, er sollte die Erde verwalten. Und dann heißt es, auch Gott zog sein Licht von der Erde zurück und urplötzlich versank die Erde in einer Eiszeit. Man hat ja später, also in unseren Zeiten, hat man in Sibirien im ewigen Eis hat man Mammuts gefunden, die hatten zum Beispiel frisches Gras im Mund und die Wissenschaftler sagen, wir wissen nicht, wie es passiert, sie sind schockgefroren. Und man holte sie, wie gesagt, raus und sie hatten noch das gerade gegraste Gas im Maul. So, und das geschah, als Luzifer auf die Erde gestürzt wurde. Die Bibel sagt, augenblicklich versank die Erde in einer Starre. Und wir wissen dann nicht, wie viele Millionen Jahre, Milliarden Jahre sie vor sich hingedümpelt ist, ohne Leben. Und dann mit Adam und Eva vor etwa 6000 Jahren fing Gott, die Erde wiederherzustellen. Aber in dieser Zwischenzeit verging ein langer Zeitraum, Milliarden von Jahren, in denen die Erde nicht bewohnt war. Aber dieser Stolz, es begann bei Satan im Herzen und Gott sagt, es beginnt auch immer bei uns in unserem Herzen. In Jesaja 34, Vers 13 heißt es von Luzifer, 14, Vers 13, Jesaja, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Also wenn wir in der Bibel schauen, der Versammlungsberg wird immer bezeichnet als der Wohnort Gottes. Dort ist es, das ist die Welt Gottes. Und dort, auf diesem Versammlungsberg, da wo er seinen Thron hat, da erscheinen zum Beispiel regelmäßig die Engel. Es gibt dort Generalversammlungen, wenn wir in die Bibel reinschauen, und dort erscheinen auch regelmäßig Dämonen. Sie müssen Rechenschaft geben, was sie tun, und sie haben nicht, also Dämonen können auf der Erde nicht einfach tun, was sie wollen, sondern sie können nur so viel ausrichten und Einfluss ausüben, wie Menschen ihnen zugestehen. Mehr darüber hinaus nicht. Sie dürfen nicht mehr tun. Und sie müssen Rechenschaft ablegen. Zum Beispiel im Alten Testament kennen wir diese Begebenheit, dass auch wieder so eine Versammlung in der Gegenwart Gottes war. Die Engel Gottes, die Dämonen sind dort. Und die Dämonen sagen zu Gott, Gott, wir wollen das und das bei deinen Propheten in Israel tun. Und Gott sagt, nee, das dürft ihr nicht. Da haben sie, sagen sie, sie sind aber Lügner und sie reden nicht die Wahrheit. Sie gehen zu den Menschen und sagen, so spricht der Herr und ich habe so nicht gesprochen. Und deshalb haben wir Recht, in ihr Leben einzugreifen. Und Gott sagt, nein, das erlaube ich euch nicht. Dann sagen sie, dann wollen wir zumindest sie belügen und betrügen, weil sie lügen und betrügen ja sowieso. Dann sagt Gott, das erlaube ich euch. Ihr könnt hergehen und ihr könnt sie belügen. Und so, dann heißt es, es kam ein Engel vom Herrn oder ein Geist vom Herrn und er belog dann diese Propheten und sie verbreiteten weiter ihre Lügen. Ich will damit nur sagen, sie können nicht einfach tun, was sie wollen. Aber dieser Hochmut beginnt immer im Herzen. In Hesekiel 28, Vers 14 steht geschrieben über Luzifer, du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Also er war ein Cherubim. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Also die Engel werden auch als die feurigen Steine genannt. Mitten unter ihnen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Innerstes mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben. Du warst ein schirmender Cherub, einer, der andere schützte. Und aus der Mitte der vorigen Steine, also der ganzen Engelschar, stieß ich dich hinaus. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit, also Gott wird als der Weise und die Weisheit genannt und Jesus wird als die Weisheit genannt. Du hast deine Weisheit, Gott und Jesus, zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Deshalb habe ich dich zu Boden geworfen. Was der Teufel möchte, ist, aus uns Personen machen oder uns dazu zu bringen, dass wir uns immer über andere erheben. Er möchte, dass wir stolz sind. Wir sind besser als unser Nachbar. Ich bin besser als mein Mann, ich bin besser als meine Frau, ich bin besser als die Asylanten. Jemand, der Asyl bei uns sucht, sagte, ich bin besser als die Deutschen. Also immer irgendwie wollen wir besser sein und der Teufel wird das immer anstacheln, dass du etwas Besonderes bist und besser bist als andere. Und er wird versuchen, dass du vielleicht stolz bist darüber, dass du so schön bist. Wie sagt mir, wenn alle so schön wären wie ich, aber Gott hat bei mir halt einen besonderen Treffer gelandet, dass ich so schön bin. Ja, wenn alle so, also wir wollen immer schöner sein, besser sein als andere. Die Bibel sagt, das ist Stolz. Wir sollen dem anderen dienen in Demut. Gott selber beurteilt, wie beurteilt er Stolz und wie behandelt er es? In Sprüche 16, Vers 5 sagt er, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen Mund, der Böses schmiedet oder Böses redet, das hasse ich. Also Furcht des Herrn, manchmal sagen Leute, ich fürchte Gott, ich respektiere Gott, ich achte Gott, aber Gott sagt, wenn wir stolz sind, wenn wir uns erheben über andere, dann ist das nicht die Wahrheit, weil wer Gott fürchtet, wird sich so nicht verhalten. Weil Gott ist demütig. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Satan aber ist immer einer, der stolz ist. Stolz bringt Menschen auch dazu, dass sie schließlich sogar bis in Wahnsinn enden. Psalm 101, Vers 5 sagt, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den wird der Herr stumm machen. Wörtlich heißt sogar vernichten. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Weil das ist die Wesensart Satans, stolz zu sein, sich zu erheben über andere. Ich bin besser. Ich kann besser prophezeien als andere, ich kann besser singen als andere. Wir sind immer, wenn wir was Besseres sind. Der Teufel möchte uns in die Position bringen, dass wir immer über anderen stehen, dass wir uns erheben, ich bin ja was Besseres. So, wenn wir in die Bibel, ins Alte Testament schauen, da sehen wir, dass das zum Beispiel bei dem Nebukadnezar ganz üble Folgen hatte. In Daniel 4, Vers 30 wird von ihm geschrieben, also in Daniel 4, und in Vers 30 wird dann gesagt, was dann die Folge war. Also Nebukadnezar erhob sich, er war ein stolzer Mann, er blähte sich auf, und dann heißt es, zu derselben Stunde, als er sich so groß tat, wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Er wurde von den Menschen ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder, und sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelkrallen. Also die Folge bei Nebukadnezar war, aufgrund seines Stolzes, dass er von einem Moment zum anderen wahnsinnig wurde. Wir würden heute sagen, er ist psychisch total durchgeknallt. Und zwar so stark, so schlimm, dass er auf den Knien umherkroch und anfing, Gras zu essen wie Tiere. Und schließlich hat man ihn an einen Baum gebunden über Jahre. Seine Haare waren ungepflegt, man kam gar nicht an ihn ran, seine Fingernägel wuchsen wie Krallen. Und dann heißt es in Daniel 4, Vers 34, dass nach einer gewissen Zeit Gott kam und sagte, dieser Wahnsinn, ich stoppe ihn, indem du dich hineinmanövriert hast, durch deine Verhaltung, durch deinen Stolz. Stolze Menschen landen irgendwann immer im Wahnsinn, manche im größten Wahnsinn. Sehen wir aus unserer früheren deutschen Geschichte, Hitler, ein total durchgeknallter Typ. Dann kommt Nebukadnezar mit einem Schlag wieder in Ordnung. Gott vollbringt an ihm ein Wunder. Und dann sagt Nebukadnezar, jetzt rühme ich Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der erniedrigen kann, die stolz einhergehen. In Sprüche 16, Vers 18 sagt der Herr, oder sagt der Salomo, vor dem Verderben, also bevor Zusammenbruch, vor dem Zusammenbruch eines Menschen kommt Stolz. Also wir brechen nicht einfach irgendwie so zusammen. Wir knallen, sage ich jetzt mal, auch nicht einfach durch, sondern die Bibel sagt, es ist die Folge davon, dass jemand in seinem Herzen stolz ist, sich erhebt, sich als besser sieht und vielleicht auch immer als der Benachteiligte sieht. Auch sich als benachteiligt zu sehen, so diese Opferrolle einzunehmen, ist dieses Benachteiligtsein ist ja, merkt denn keiner, dass ich eigentlich Topper bin? Merkt denn keiner, dass ich besser bin? Und das wurmt im Herzen, und die Bibel sagt, so etwas gibt dämonischen Geistern Kraft und auch Recht, Legitimation in unser Leben einzuwirken und uns zu Fall zu bringen. Sprüche 16 sagt, vor dem Zusammenbruch, vor dem Sturz, will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus. Also wenn wir geehrt werden wollen, wenn wir von Gott groß gemacht werden wollen, dann werden wir demütig sein. Die Bibel sagt, wir sollen nicht groß von uns denken. Niemand von sich denke groß über sich, sondern überlass es anderen, dass sie dich ehren und dass sie dir Wertschätzung bringen. In Matthäus 23, Vers 12 sagt Jesus, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Also es wird immer, Luther sagte, und die Übersetzung, der soll erniedrigt werden, aber es wird. Jesus sagt, wenn jemand sich erhöht, wenn jemand stolz ist, Jesus sagt, unweigerlich, wenn du das nicht stoppst, wenn wir das nicht stoppen, die Folge wird sein, dass du fallen wirst. Menschen, die stolz sind, werden immer fallen. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schnell, aber es wird immer ein Fall sein. Und deshalb sagt die Schrift, dem Demütigen, dem gibt Gott Gnade. Es ist so wichtig, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. In Matthäus 5, Vers 39 sagt Jesus, Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand sich auf dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Also er sagt auch, es ist besser, Unrecht zu ertragen, als immer sein Recht zu behaupten. Unsere Gerichte sind beschäftigt damit, weil Menschen versuchen, um ihr scheinbares Recht zu kämpfen. Eigentlich ist es ganz klar, wenn ich denke, allein die ganzen Klagen, Unterhaltsklagen, mit denen unsere Gerichte vollgestopft sind, das sind Väter, sie haben Kinder in die Welt gesetzt, aber sie überlassen die Versorgung und das sich kümmern den Müttern. Deshalb haben wir ein Heer von über 500.000 alleinerziehenden Müttern. Nein, es sind sogar mehrere Millionen alleinerziehenden Müttern. Wir haben Mütter, die teilweise sogar nebenher Jobs holen müssen, weil die Väter sich weigern, den Unterhalt zu zahlen. Die Gerichte sind voll mit solchen Verhandlungen und Terminen. Und in diesen Klagen, interessanterweise, da steht ja immer Vater sowieso, der Name des Vaters, gegen seinen Sohn. Die meisten Männer denken, sie führen Klage gegen die Kindesmutter. Aber in den Gerichtsakten ist immer, oder in der Anklageschrift ist immer gegen den Sohn. Ich habe mal einem Vater gesagt, was hast du gegen deinen Sohn? Er sagt, da gar nichts. Ja, ich sage, aber schau mal, in deiner Anklageschrift, da steht geschrieben, dass du, dein Sohn will von dir den Unterhalt haben zum Leben, der ihm zusteht, und du klagst dagegen. Ich sage, du klagst fürs Klage gegen deinen Sohn und du bringst deinen Sohn dazu, der ja minderjährig ist, du bringst ihn dazu, dich zu verklagen. Nein, das Ding. Und dann hat er sich tierisch aufgeregt, aber man hat ihm klargemacht, doch, das ist so. Aber wir haben das nicht verantwortlich sein. Und so sind Menschen auch, wenn ich daran denke, ich war mal in einem, oder jemand erzählte mir, auch ganz stolz noch, also ich bin gerade in einem Gerichtsprozess. Sage ich, okay, worum geht es denn? Ja, mein Nachbar hat zu mir gesagt, er wäre ein Blödmann und er wäre einer mit dem A-Anfang. Okay, so, sagt er, das war eine Beleidigung und dann hat er die Gerichte damit beschäftigt. Sagen, jetzt bin ich vor Gericht und der soll verurteilt werden, der hat mich beleidigt, der hat mich gekränkt. Die Bibel sagt, warum erträgst du nicht lieber Unrecht? Das ist, lass dir doch lieber einen auf die Backe hauen, aber mach doch nicht so ein Theater. Unsere Gerichte sind voll mit solchen Dingen, die sinnlos sind, wo Menschen einfach sich demütigen könnten und den anderen mal höher achten als sich selbst. Matthäus 23, Vers 12 sagte ich schon mal, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird auf jeden Fall erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden, sagt Jesus. Also immer, dass wir nicht groß von uns denken. 1. Petrus 5, Vers 5 sagt der Petrus, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch alle, insgesamt, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Stolz und Demut lässt Gott nicht zu, weil das zerstört Beziehungen, es zerstört Gemeinschaften. Es stört auch Ehen, wenn der eine Ehepartner denkt, er wäre was Besseres als der andere. Und es ist so schön, wir haben das auch am letzten Mittwoch hier besprochen, es ist so gut, wenn wir in Harmonie und in Eintracht miteinander sind. Demütig, das Wort bedeutet niedrig von sich denken. Wie gesagt, alles beginnt in unserem Herzen. Auch Freundschaften beginnen in unserem Herzen. Wir wollen Beziehungen haben mit anderen Menschen und das fängt im Herzen an. Wir schauen uns an, mit dem könnte ich oder mit dem könnte ich nicht. Man kann ja nicht einfach hergehen und sagen, zwei zusammenstoppen, so ab heute seid ihr Freunde. Das entwickelt sich, das entsteht. Das ist ja genauso, gut, in anderen Ländern gibt es, wo man sagt, den heiratest du jetzt, Punkt, Ende, aus. Sondern nein, wir schauen uns jemanden an und sagen, passt er zu mir? Stimmen wir überein? Ist das wirklich eine Person, mit der ich durch dieses Leben gehen könnte? In 1. Johannes 2, Vers 16 sagt er, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut, das Leben, also der Hochmut des Lebens, das steht wörtlich, das Großtun, Prahlerei. Gab ja mal so eine Werbung, ne? Mein Auto, mein Haus, mein Pool oder was weiß ich da. Mein. Alles ist immer mein. So, ist nicht vom Vater, also Prahlerei, Großtun, ist nicht vom Vater, sondern ist von wörtlich aus der Welt. Das ist der Lebensstil, wie Menschen leben, die ohne Gott sind. Natürlich gibt es auch unter den nichtgläubigen Menschen, die auch demütig sind. Aber in der Regel ist es so, dass man immer sich besser darstellen will als der andere. Wenn der Nachbar sich ein neues Auto gekauft hat, dann ist ja ganz klar, wenn wir uns das leisten können, dann wollen wir das übertrumpfen, wir kaufen uns dann ein besseres Auto. Aber wenn wir es uns nicht leisten können, dann sagen wir, also so eine Karre würde ich mir nie kaufen. Das ist ja die letzte, also das ist überhaupt nicht. Also es ist, wir haben Form, der eine, der es sich leisten kann, der kauft sich dann, dass es noch besser dasteht, der andere macht eben das des anderen gering, niedrig. Das ist so die Haltung des Menschen. Satans Fall kam durch Hochmut. Und Gott sagt, er wird niemals sich eins machen mit Menschen, die stolz oder hochmütig sind. Es steht sogar geschrieben in Sprüche, er zerstört das Haus des Hochmütigen. Weil wenn Gott Hochmut fördern würde, Hochmut dulden würde, das würde er dann um sich greifen. Und das ist wie ein Pilz, wie eine Krankheit, wie ein Virus, der um sich greift. Und deshalb auch das Gleiche, wie Gott sagt, es ist nicht gut, wenn wir in einer Gemeinschaft leben und dort Bitterkeit ist. Wenn jemand dort in Unvergebenheit und Bitterkeit ist und er räumt das nicht aus, dann wird er die in seinem Umfeld sind infizieren. Man wird schließlich sagen, du, was ist los mit dir? Warum bist du, hast du so eine Floppe? Und so, ja, das ist so, weißt du, weil der und der so und so ist und der ist so und die sind total blöd. Und der andere, der auch vielleicht nicht so gerade gut drauf ist, der geht dann auch her und sagt, ja, die sind blöd und auf einmal ist die ganze Gemeinde blöd. Ne? Naja, das ist ganz schnell. Manche Gemeinden haben sich aufgelöst. Und ich weiß, es ist im Moment löst sich auch eine Gemeinde auf in unserem Land, weil einfach jeder schlecht über den anderen redet. Die fallen übereinander her. Und manche Leute meinen, dass die Heiligen bleiben dann zum Schluss übrig, aber das ist nicht immer so. Und die Gemeinde schrumpft. Und ich werde die Tage mal mit dem Pastor sprechen. Ich sage, wenn du das nicht stoppst, dann wird diese Gemeinde sich total auflösen. Es sind nämlich jetzt aus einer starken Gemeinde sind jetzt nur ein paar Handvoll Leute übrig geblieben. Einfach, weil man sich gegenseitig nicht vergibt, die Birne einhaut und immer denkt, man ist was Besseres und so weiter. Das ist zerstörerisch. Und das ist, was Satan ja gemacht hatte. Und Stolz ist immer der Charakter, die Art von Satan. Und Gott sagt, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann lernen wir einen demütigen Mann kennen. Jesus, der voller Demut und voller Gnade ist und der sich nicht erhoben hat. Er entäußerte sich selbst, heißt es ja, das ist zwar zu Weihnachten ein Vers, er entäußerte sich selbst und er nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Dieners an. So, er äußerte, das heißt, er entkleidete sich. Das ist ja gewesen, als Jesus ist ja vor Grundlegung der Welt da gewesen. Die Bibel sagt, die ganze Welt ist durch ihn gemacht. Ja? Und als er dort im Thron so war, erst von Ewigkeit ist er schon nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist der König, der von Gott zum König gesetzt. Gott sagt, bevor man ihn auf der Erde König nannte, ist er bei mir auf meinem heiligen Berg, auf dem Berg Zion. Es gibt ja nicht den Berg Zion nur in Jerusalem, sondern Gott nennt den Bereich, wo er wohnt, nennt er auch den Berg Zion. Und dort ist ein Thron, auf diesem Thron sitzt Jesus als König und der Vater sitzt auch auf einem Thron. So, das ist es, was ja Jesus auch sagte. Und die Jünger, die wussten das ganz genau. Die Jünger haben gesagt, wenn du dann mal in deinem Reich bist und wenn wir dann auch sterben und von dieser Erde gehen, wer von uns wird eigentlich zu deiner Rechten sitzen? Ja? Also eigentlich habe ich es verdient, Jesus. Also wenn du dir den Petrus anschaust, der hat dich verleugnet, den solltest du schon mal nicht zu deiner Rechten nehmen. Ich habe dich ja nicht verleugnet, ich bin nämlich nur weggelaufen. Wie ein Hasenfuß. Ja, ich bin nur weggelaufen. Also mich solltest du sehen. Und dann schließlich so kam sogar eine Mutter, wahrscheinlich sind die Söhne zu Mama gegangen, haben gesagt, Mama, kannst du mal mit Jesus reden, dass er im Himmel, dass wir beides waren zwei Brüder, dass wir links und rechts von Jesus sitzen, dass es alles so immer mehr sein wollen als andere. Und die Mutter kommt zu Jesus, sagt, Jesus, du, ich muss mal mit dir reden. Ich habe ja zwei Söhne, du weißt, die folgen dir nach, das sind doch brave, taffe Jungs. Und wenn du in deinem Reich bist und wenn die auch mal gehen werden, kannst du dafür sorgen, dass sie beide links und rechts von dir sitzen? Da sagt Jesus, können sie den Kelch trinken, den ich trinke? Können Sie dieses Opfer bringen, das ich bringe? Können Sie das tun? Da kam Mama in Schwierigkeiten und Jesus sagt, außerdem ist es nicht meine Sache, einzuteilen, wer wo sitzen wird, das wird mein Vater im Himmel tun. Aber Jesus entkleidete sich selbst. Die Bibel sagt, er war in einem Königsgewand und als er dann auf diese Erde kam, dann war er dort im himmlischen Ort, die Bibel sagt, im Thronsaal, es ist ja nicht Gott, dass Gott seinen Sohn am Schlawittchen packt und sagt, du gehst jetzt auf die Erde, du stirbst jetzt, Gott sandte seinen Sohn. Die meisten stellen sich vor, dass das so gewesen ist. Aber wenn wir die Schrift genau lesen, da steht geschrieben, dass Jesus sich selber entschied. Jesus sagt, ich habe von meinem Vater, niemand hat mich gezwungen, sondern ich selber habe entschieden zu kommen. Da war eine Ratsversammlung zwischen dem Vater, zwischen dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und bei dieser Versammlung, bei diesem Meeting, da haben sie gesagt, okay, wir wollen eine Erlösung schaffen für die Menschen. Das muss Blut fließen, so sagen es die ewigen Gesetze. Deshalb im Alten Testament hat Gott, um mit Menschen überhaupt in Beziehung zu kommen, wurden Tiere geschlachtet und anstelle eines Menschen, weil der Mensch musste sterben wegen seiner Sünde. Und Satan ist peinlich genau darauf ausgerichtet. Er sagt, Gott, Menschen, die in Sünde sind, die gehören mir. Menschen, die in Sünde sind, die gehören mir und ich habe Anspruch und Recht auf sie. Und so hat Gott gesagt, nein, die Schuld wird bedeckt für jeden, der es möchte. So hat Gott es dann angeordnet und schließlich kam Jesus und er starb für uns. Aber die Bibel sagt, er verließ den Thronsaal, er entlegte seine Königswürde ab. Und der Engel Gabriel, der kam zu Maria und er sagte, Maria, Gott hat dich ausgewählt, du kannst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und Maria sagte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann wurde Jesus ganz klein, mini, er kam in seinem Geist und der Heilige Geist transportierte diesen kleinen Jesus in die Gebärmutter von Maria. Und dort wuchs er dann heran, wie jedes Baby auch. 9 Monate bekam Körper aus Fleisch und so weiter, Knochen und dergleichen. Und so kam er in die Welt. Er, der die Welt geschaffen hatte, er entkleidete sich. Er sagt, ich verlasse meine Königswürde, ich verlasse meinen Thron, damit Menschen gerettet werden können. Und er starb dann an unserer Stelle. Und jeder, der jetzt an den Sohn glaubt, der hat jetzt das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 12 sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, das Leben nicht. Wir kommen ja nicht in den Himmel, weil wir zu einer Kirche oder zu einer Freikirche oder zur Citykirche gehören, sondern wir kommen in den Himmel dadurch, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nicht wer seine Kirche hat oder seine Freikirche hat, hat das Leben, sondern wer Jesus hat, der hat das Leben. Und dieser Jesus starb für uns und ist wieder in die Herrlichkeit gegangen. Aber er hat uns ein Leben gezeigt, ein Leben in Demut. Man wollte ihn umbringen, man wollte ihn niederstürzen, von einer Klippe runterstürzen. Er ging mitten durch. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mein Leben ist in Gottes Hand. Er entscheidet, wann ich von dieser Erde gehe. Aber er war immer demütig und er sagt, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir werden Ruhe finden. Unruhe in unserer Seele kommt immer, wenn wir uns selbst präsentieren wollen. Und wenn wir besser sein wollen als andere. Und dann positionieren wir uns vielleicht wie so ein V. Und dann stellen wir fest, oh, hoffentlich war ich nicht zu blöd. Hoffentlich habe ich nicht zu blöd angestellt. Vielleicht habe ich ja übertrieben. Wir merken ständig Unruhe in der Seele. Dadurch, dass wir etwas gelten, etwas sein wollen, uns präsentieren wollen, darstellen wollen und schließlich brauchen wir dann, um dann zur Ruhe zu kommen, irgendwelche Medikamente, um uns selbst zu beruhigen oder man muss sich dann halt regelmäßig einheben, um dann zur Ruhe zu kommen. Gott selber hat uns ein Leben in Demut gezeigt und er sagt, demütigt euch selbst. Ob du nun schön aussiehst oder nicht schön aussiehst, das ist sowieso Geschmackssache, wer schön aussieht. Manche Leute haben gesagt, Mensch Herbert, siehst du gut aus. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, muss ich sagen, es könnte besser werden. Also es ist, wir brauchen uns nicht erheben. Und Gott sagt in Jakobus 4, Vers 6, er gibt aber desto größere Gnade. Er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und er sagt, unterordnet euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen oder Doppelherzigen, wörtlich von geteilter Seele, Diapsyche. Also die ihr geteilt seid in eurer Seele, immer wankelmütig, heute so und wieder morgen so, immer auch vielleicht das Fähnchen im Wind hängen, wie es gerade passt. Er sagt, da kommst du nicht zur Ruhe, dann kannst du keinen Frieden haben. Weil wir sind ständig beschäftigt damit, uns selbst darzustellen oder auch uns zu präsentieren. Demütigt euch vor dem Herrn, denn er ist es, der euch erhöhen wird. Und redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und errichtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Also es ist wichtig, dass wir nicht übereinander richten und auch das, was der andere tut, immer beurteilen. Wie kann der nur? Oder der andere sagt vielleicht, wie kannst du? Jesus sagt es mal so, wir sind so Leute, wir haben einen Balken vor den Augen, im Auge, und wir sehen immer den Splitter bei dem anderen. Immer, weil wir sind die Richtigen. Wenn du diesen Jesus-Film kennst, Jesus geht dann her mit so einem Stab und hält vor den Augen, natürlich grölen alle und lachen. Und er sagt, du bist total zu in deinem Blickwinkel, aber willst dauernd bei einem anderen den Splitter rauspulen. Und er sagt, merkst gar nicht, dass bei dir ein Riesenbalken vorhanden ist. So, es ist so wichtig, dass wir in Demut sind. Gott widersteht den Stolzen. Und die Bibel sagt, wenn jemand stolz ist, es wird immer, wenn wir das nicht aufhören, wenn wir nicht hergehen und sagen, ich beende es, stolz zu sein, mich zu überheben über andere, Gott sagt, der Zusammenbruch kommt, beim anderen früher oder später. Aber wenn wir Stolz nicht in unserem Leben stoppen, werden wir auf jeden Fall in einem Zusammenbruch enden. Es wird immer einen Zusammenbruch geben. Und Gott möchte nicht, dass wir zusammenbrechen. Er möchte nicht, dass wir krank werden, weil Stolz sein macht krank. Es zerstört unsere Psyche. Die Bibel sagt, dass unsere Seele zerstört wird. Das heißt sogar, sie verrottet. So als wenn jemand, das geht nicht auf einmal plötzlich kaputt. Es ist wie beim Komposthaufen. Du wirfst Zeug rein und es fängt an zu vergammeln. Und die Bibel sagt, so ist es ein Mensch, der stolz ist, der sündigt, der sich über andere hebt, dessen Seele fängt an zu verrotten. Sie geht schließlich kaputt. Und es kann auch kein Psychologe, kein Psychiater heilen, da kann niemand heilen. Er kann dich beruhigen oder einigermaßen in Ausgeglichenheit bringen durch Medikamente. Aber Heilung empfangen können wir nur, indem wir selber sagen, ich höre auf, stolz zu sein und ich demütige mich. Und der Herr beginnt einen Prozess von Wiederherstellung auch in einer Seele. Und ich habe gesehen, wie Menschen, die in ihrer Seele total kaputt waren, krank waren, wie sie wiederhergestellt wurden, als sie anfingen, sich auch wieder zu demütigen. Gott widersteht den Hochmütigen, weil Hochmut, Stolz, wenn wir damit anderen begegnen, dann zerstört das alle, die in unserem Umfeld sind. Und Gott sagt, ich möchte aber dir Gnade geben. Ich möchte, dass du Gnade hast. Dem Demütigen gibt er Gnade. Der Stolze sagt, ich brauche keine Gnade. Ich kann für mich selber sorgen. Der Erhaben ist über andere. Ich komme selbst zurecht. Ich brauche niemand. Ich brauche auch niemand, der mir sagt, wo es lang geht. Ich brauche auch niemand, der mir sagt, wo Korrektur sein muss. Ich brauche das nicht. Ich weiß selber, was ich zu tun habe. Ich habe so oft mit Menschen zu tun, die auch gerade ganz stark Psychopharmaka nehmen müssen. Und dann sehe ich manchmal, wie sie leben. Ich sage, du musst das stoppen, denn das, was du gerade machst, das macht dich noch kränker, das macht dich noch kaputter. Als Standardantwort kriege ich dann immer wieder so, ich weiß selber, was ich zu machen habe. Ich muss mir es von dir nicht sagen lassen. Das Interessante ist, Leute kommen, suchen Rat, suchen Hilfe und du sagst ihnen, was können sie besser? Ich sage ihnen, das könntest du besser machen oder das wäre ein Prozess, ein Weg der Heilung. Du, das weiß ich besser als du. Ich sage, warum suchst du mich dann erst auf? Aber das ist eben, weil man schon krank ist. Hochmut und Stolz wird dich immer krank machen. Es wird irgendwann enden, dass du nicht mehr zurechtkommst und es endet sehr oft auch in Selbstverdammnis und Selbstanklage. Und warum ist das so? Weil Stolz und Hochmut zieht dämonische Geister an. Dämonische Geister lieben es, wenn Leute stolz sind, weil der Charakter Satans ist Stolz. Der Charakter von dämonischen Geistern ist Stolz. Sie betrachten sich immer als was Besseres, obwohl sie gestört sind. Und sie leben auch immer, Stolze, wie Satan, leben in einem Selbstbetrug. Satan glaubt immer noch, dass er am Ende die ganze Welt und das Universum beherrschen wird und Gott nicht mehr sein wird. Das glaubt er immer noch. Und das erzählt auch den Leuten, obwohl er ja schwarz auf weiß lesen kann, was mit ihm passieren wird. Denn die Schrift sagt, es wird mit ihm passieren. Satan sagt, das wird mir nicht passieren. Und das ist der Stolze. Nun, er weiß es immer besser und das macht ihn krank. Gott möchte aber, dass du heil bist, dass du gesund bist. Und er möchte nicht, dass wir krank sind. Dem Demütigen gibt er Gnade. Satan gibt Stolz. Das zerstört. Und er wird Stolz in uns fördern. Über anderen stehen. Er wird das in uns fördern. So, ich bin besser, ich kann es besser als du und so weiter. Ich verstehe gar nicht, warum diese Leute da oben im Lobpreis stehen. Man sollte mich mal auf die Bühne lassen. Ich könnte das viel besser. Und wenn ich da vorne stehen würde, wäre die Gemeinde schon längst in einer Erweckung. Aber man hat ja halt diese Lobpreiser da, die das nicht so richtig hinkriegen. Man sollte mich dorthin stellen, ja. Ja, du lächelst, aber das ist tatsächlich passiert sowas auch im Laufe einer Gemeinde, dass Leute kommen, weißt du, Herbert, du solltest mich mal dahin lassen, schick die mal runter. Ja, ich sage, ich könnte das ja mal machen, mal sehen, was dann passiert. Aber so, es ist immer, wir denken oder wir lassen uns dazu verführen, etwas Besseres zu sein oder sein zu wollen. Und das wirkt zerstörerisch auf uns selbst und auch in unser Umfeld hinein. Es zerstört Beziehung, es zerstört Gemeinschaft. Ich glaube, wir sind alle abhängig von Gnade und wir wollen Gnade erleben, oder? Und Gott sagt, der Demütige erlebt Gnade. Dem Demütigen gebe ich Gnade. Das heißt, du machst vielleicht tausende Fehler, du machst vielleicht viele Fehler, aber du weißt, ich bin abhängig von der Vergebung und Gnade Gottes. Und Gott sagt, ich gebe dir Gnade, ich vergebe dir. Ich vergebe dir und das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So sollten wir uns niemals erheben, auch überhebe dich auch nicht über deinen Ehepartner. Sei froh, dass du ihn hast, du könntest doch alleine sein und keiner will dich. Und dann sagst du auch, was habe ich nur getan, dass mich keiner will. Ja, vielleicht guckst du mal deine Nase im Spiegel an, warum du einsam und allein bist. Stolze Menschen haben auch keine Beziehung, finden auch keine Freundschaften oder eben nur Stolze. Und das sind dann meistens Gruppen, die zusammensitzen und über andere diskutieren, über andere herfallen. Und die sind alle so und die sind so. Das sind stolze Menschen. Sie erwecken oft den Anschein, als wären sie schwach, als wären sie hilflos, als wären sie Opfer. Aber in Wirklichkeit sind sie Täter und in ihrem Herzen sind sie stolz. Immer wenn wir uns erheben über andere, dann wissen wir, dass wir stolz sind. Und wir sollen uns demütigen. Ich weiß, vor vielen Jahren, da gab es einen Mann, auch ein Pastor, der hat manches in seinem Leben verkehrt gemacht, Fehlentscheidungen. Und ich habe damals zu ihm gesagt, ich sage, du, das sind Dinge, die sind nicht richtig, die da laufen. Man sollte es so und so machen. Ich merkte, es ist total falsch. Er hat das nicht angenommen, sondern er fing aufgrund dessen, dass ich sagte, das ist nicht in Ordnung, fing er an, dann mich zu verleumden. Hat mir auch erklärt, du wirst niemals im Reich Gottes, ich werde dafür sorgen, dass du dann niemals auf einen grünen Zweig kommst. Und dann fing er an, mich überall zu verleumden und schlecht zu machen. Ich habe mich geärgert und ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Das ist doch Unrecht, was da geschieht. Ich habe doch diesem Mann nichts Übles getan. Und so fing ich in meinem Herzen an zu kritisieren. Und auch nicht sagen, wieso, Gott, stoppst du ihn nicht? Weil wenn ich zu entscheiden hätte, ich würde ihn stoppen. Ja? Und dann bin ich, als ich eines Tages vor Gott bin, sage Gott, das muss doch gestoppt werden. Sowas geht doch nicht. Und dann hat der Herr gesagt, Herbert, es ist mein Sohn. Ich kümmere mich um ihn. Er geht dich nichts an. Es ist mein Sohn. Und da habe ich begriffen, da habe ich gesagt, vergib mir, Herr, dass ich mich einmische in deine Angelegenheiten. Ich habe ihn Gott übergeben, habe ihn losgelassen und Gott hat ihn später verändert. Ja? So, wir sind manchmal so, wir wollen kritisieren, pushen, was andere machen sollen, am besten noch zu Gott. Gott, mach mal mit dem so, mach mit meinem Ehepartner so, mach, dass meine Frau will, wie ich will, mach, dass mein Mann will, wie ich will. Und Gott sagt, am liebsten wäre es mir, ihr tut beide, was ich will. Ja? Das wäre natürlich wesentlich besser. Dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn du in deinem Herzen merkst, Erhabenheit über andere, dich immer als was Besseres zu halten, dann solltest du das heute beenden. Weil es wird, wenn wir das nicht stoppen, nicht beenden, wird das zunehmen und es zerstört uns. Die Bibel sagt, das Ende ist immer ein Zusammenbruch. Das Ende ist immer ein Zusammenbruch. Wir müssen solche Dinge stoppen. Okay? Ja, das sind so Themen manchmal, die sind mir dann nicht so angenehm. Ich hoffe, es hilft dir für gewisse Punkte. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ich bin ein Mensch, der total auf Gnade angewiesen ist und ich liebe es, in Gnade zu sein. Ich will Gnade haben und Gott will dir Gnade geben. Aber wenn Stolz und Hochmut ist, wir können nicht beides haben. Stolz und Hochmut und Gnade geht nicht. Geht nicht. Wir müssen uns entscheiden für Zerstörung oder für Gnade. Gnade stellt dich wieder her. Demut bringt dich wieder in die richtige Position und bewirkt Heilung in deiner Seele. Gott will Heilung in deine Seele bringen. Amen. Ich hoffe, es hilft dir. Es kann dir, du kannst damit was anfangen. Es wird uns immer wieder begegnen, weil der Teufel möchte Stolz fördern in uns. Er möchte immer, dass wir was Besseres sind, dass wir es besser können. Und solange wir auf dieser Erde sind, wird das nicht aufhören. Er wird es immer wieder mal versuchen. Das ist so, weil er will uns zu Fall bringen. Die Bibel nennt ihn ja nicht umsonst, dass er unser Feind ist. Ja? Er hat damals geschafft, ein Drittel der Engel auf seine Seite zu ziehen. Und er möchte uns, wenn wir, jetzt konnte er nicht verhindern, dass wir zu Jesus gekommen sind, dann will er zumindest uns separieren wieder oder auch vielleicht über die Schiene von Selbsterhabenheit und Stolz aus dem Reich Gottes herausziehen. Er ist unser Feind und die Bibel sagt, er ist gekommen, Jesus sagt, er ist gekommen, zu stehlen, zu würgen, umzubringen. Satan ist erst zufrieden, wenn er dich fertig gemacht hat. Jemand sagte, Mensch Herbert, ich bin so kaputt, ich bin doch schon am Boden, ich liege schon am Boden. Sieht der Teufel denn nicht, dass es mir so schlecht geht? Doch, sage ich, er hat dich ja dahin gebracht, aber er ist noch nicht fertig, er will dich gerne tot sehen. Weil Jesus sagt, er hat immer das Ziel, uns umzubringen, unser geistliches Leben zu töten, unsere Beziehung mit unseren Mitbrüdern, Mitschwestern oder Mitmenschen, Kollegen zu töten. Er will immer töten, Beziehungstöten oder auch vor allem unser Leben töten, damit wir nicht mehr mit Gott leben können und das Reich Gottes auch ausleben können hier. Ich danke dir, Herr, dass du voller Gnade und voller Demut bist. Du hast gesagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich danke dir, dass wir das lernen können. Wir können uns entscheiden, wenn Hochmut, der Vogel des Hochmuts angeflogen kommt, dann können wir uns entscheiden, ihn nicht landen zu lassen, sondern wirklich lieber die sanfte Taube, der sanften Taube deinem Heiligen Geist einen Landeplatz zu geben. Danke, dass du hier bist heute Morgen. Und ich lade dich ein, auch zu sagen, zum Herrn zu kommen. Ich glaube, dass wir das nicht einfach nur so gehört haben, sondern wenn du merkst, dass Stolz, Erhabenheit über andere, sag, Herr, das lege ich heute ab. Die Bibel sagt, das ist kein großer Kampf. Galater sagt, legt ab Stolz. Ich entscheide mich, nicht mehr stolz zu sein. Ich entscheide mich, nicht mehr stolz zu sein. Und das legen wir ab und ich empfange Gnade und ich entscheide mich, eine demütige Person zu sein. Das ist eigentlich der Schritt, den wir tun. Und da lade ich dich ein, das gerade jetzt zu tun. Und wenn du Gebet brauchst, komm doch einfach hier nach vorne und lass uns, kannst du zu mir kommen und wir beten. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann kannst du ganz einfach zu mir kommen. Und ich werde dir zeigen, wie du Christ wirst. Christ wirst du, wie gesagt, nicht dadurch, dass du zu einer Kirche oder Freikirche gehörst. Als Jesus kam, schaffte er Religion ab. Das war das Ende von Religion. Er sagt, ich bin gekommen, dass du Leben haben sollst und nicht Religion. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe noch keine persönliche Beziehung mit Jesus, dann kannst du gerne zu mir herkommen und wir sprechen zusammen. Ich zeige dir, wie du Christ wirst. Du kannst heute Morgen Jesus einladen, in dein Leben zu kommen und er wird heute kommen. So wie bei mir, als ich 1972 da saß und ihn einlud in mein Leben. Mein Leben war kaputt, es war verfuscht. Ich war ein hoffnungsloser Fall für die Gesellschaft. Und dann kam Jesus an diesem Tag in mein Leben und Frieden kam in mein Leben. Und das ist jetzt über 40 Jahre her, 1972. Und ich habe diesen Tag nie bereut, Jesus in mein Leben kommen zu lassen. Ich bin nicht perfekt gewesen in diesen Jahrzehnten, aber ich habe immer wieder Gnade erlebt. Vergebung und Gnade. Und die steht uns zur Verfügung, wenn wir uns von Stolz trennen. Und wenn du diese Beziehung mit Jesus auch möchtest, kannst du gerne zu mir kommen und ich zeige mir, wie du heute in eine persönliche Beziehung zu Jesus kommst. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist, auch durch diese neue Woche. Ich spreche Frieden aus über uns, deine Herrlichkeit, danke, dass du auf uns ruhst, Herr, mit deinem Geist des Friedens und mit dem Geist der Sanftmut und der Demut. Ich ehre dich, Vater, ich ehre dich. Danke, dass wir bei dir lernen dürfen, Jesus, in Sanftmut und Demut zu wandeln. Danke, dass du uns da hilfst. Danke. Ich will euch noch einen Schlusstipp geben, hatte ich manchen gesagt, beim Beten auch. Wenn du im Alltag merkst, da kommt so Anflug von Hochmut oder Stolz oder sich zu erheben, du musst wissen, der Teufel wird es immer und immer wieder versuchen. Das hört nicht auf, solange wir leben, weil er will uns zu Fall bringen. Es hört nicht auf. So. Aber kämpfe nicht Stolz weg oder so, sondern immer wenn du merkst, sowas, so ein Anflug kommt an dich ran, dann sagst du, nein, ich bin eine sanftmütige Person oder ich bin eine demütige Person. Die beste Waffe ist zu töten. Ja? Und der Teufel wird kommen, bist aber nicht demütig. Danke, ich bin eine demütige Person, Jesus. Du bist überhaupt nicht demütig, wird der Teufel vielleicht sagen. Oder in deiner Seele. Doch, ich bin eine demütige Person. Denn du hast dich entschieden, Demut anzuziehen. Also hast du sie angezogen und sagst, ich bin eine demütige Person. Kämpfe nicht gegen, oh, es ist wieder, bin ich stolz, wie kann ich nur stolz? Da drehst du dich im Hamsterrad. Nein, ich bin eine sanftmütige oder eine demütige Person. Sprich das einfach über dir aus. Und du wirst merken, deine Seele wird es anfangen zu genießen und du wirst in Sanftmut und Demut gehen. So, ist nicht schwierig. Einfach das aussprechen über dir, okay? Glaubt es, okay? Gut. Gott segne euch. Eine gute Woche.